Das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Vielleicht hast du sowas schon einmal gesagt und kennst diese Redewendung. Ich bin überzeugt, dass sich wunderbare Dinge wie ein roter Faden durch unser Leben ziehen. Deswegen ergänze ich heute wieder die wöchentlichen Andersmacher-Podcasts um Folgen rund um mein neues Buch. Mit diesem Buch, sei der CEO deines Lebens, helfe ich Menschen dabei, ihr Leben zu ihrem wichtigsten Projekt zu machen. Und in diesen zusätzlichen Podcast-Folgen vertiefe ich die Inhalte meines Buches, indem ich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen darüber spreche, wie es uns gelingen kann, zum CEO unseres Lebens zu werden. Ganz ohne Special Guest spreche ich heute über Pinguine, Steve Jobs und Philipp Lahm. Es ist schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Bevor wir loslegen, habe ich eine kleine Aufgabe für dich. Und zwar würde ich dich bitten, diese App oder wie auch immer du gerade diesen Podcast hörst, zu schließen, zu unterbrechen und zu YouTube zu gehen und das Folgende einzugeben. Hirschhausen Doppelpunkt das Pinguin-Prinzip. Der erste Treffer ist ein Video, was 3 Minuten und 32 dauert. Ich würde dich bitten, dieses Video kurz anzuschauen. Es wird dir helfen, im weiteren Verlauf dem zu folgen, wovon ich hier so rede. Und ganz abgesehen davon ist es, ich glaube, das schönste Video, was ich je gesehen habe. Und bevor wir unseren roten Faden im Leben entdecken können, macht es Sinn, Eckart von Hirschhausen zuzuhören. Viel Spaß dabei und bis gleich. Ich glaube, ich habe noch nie den Link eines Videos so häufig verschickt wie von dieser Pinguin-Geschichte von Eckart von Hirschhausen. Und bevor wir jetzt weiter darauf eingehen, was das mit dem roten Faden deines Lebens zu tun hat und was das eigentlich bedeutet, seinem Element auf die Spur zu kommen, möchte ich ein weiteres YouTube-Video aufgreifen, welches mich vor ein paar Jahren überhaupt auf die Spur meines eigenen roten Fadens geführt hat. Und ich spreche da von einem Video, was in dem Steve Jobs eine Rede hält. Und diese Rede ist eine Commencement Speech. Eine Commencement Speech ist eine Rede, die vor den Absolventen einer Universität in den USA gehalten wird, vornehmlich von bekannten Menschen, die sozusagen den Absolvierenden so ihre Lebensweisheiten mit für den Start des Berufslebens auf den Weg geben. Und da gibt's Videos von Denzel Washington, Oprah Winfrey, Jim Carrey und so weiter und so fort. Und wenn du bei YouTube Steve Jobs Commencement Speech oder Steve Jobs Connecting the Dots eingibst, wirst du auch dieses YouTube-Video finden. Ich kann es dir auch nur ans Herzen legen. Ich möchte einen Teil seiner Rede aufgreifen. Und zwar erzählt der ein Jahr davor an Krebs erkrankte Jobs davon, wie er damals sein Studium geschmissen hat, weil er einfach keinen Wert darin gesehen hat und zugibt, dass er einfach keine Ahnung hatte, was er damals machen wollte und nicht wirklich das Gefühl hatte, dass ihm die Universität bei dieser Suche irgendwie hilft. Und nachdem es also keine Pflichtkurse mehr für ihn gab, fing er an, zufällig und ganz spontan und intuitiv in Kurse hineinzustolpern. Und so besuchte er einen Kalligrafiekurs und lernte etwas über Schriftarten kennen. Dahinter steckt also eine Wissenschaft oder eine Kunst für sich. Also wie weit sind die Buchstaben voneinander entfernt? Wie sind sie verziert? Und so weiter und so fort. Welche Buchstabenkombination macht eine gute Typografie aus? Etc. Und Jobs war davon fasziniert, weil es weniger eine Wissenschaft ist, sondern auf künstlerische Feinsinnigkeit ankam. Gleichzeitig wusste er aber auch, dass er dies wohl niemals wirklich praktisch anwenden konnte, was er da gelernt hat. Er erzählt dann aber, dass er 10 Jahre später, als er den ersten Macintosh entwarf, das alles wieder einfiel, was er über schöne Schriftarten gelernt hat. Und der erste Macintosh war auch der erste Computer, der ansprechende Typografien, also Schriftarten, aufzeigte. Und Jobs erzählt also im Jahr 2005 davon, dass er überzeugt ist, dass diese Schriftarten heute anders aussehen würden, wäre er damals nicht in diesen Kalligrafiekurs gestolpert. Und er betont dabei, dass es ihm zum damaligen Zeitpunkt nicht möglich war, das zu erkennen. Also es ist einfach schwierig vorauszusagen, ob und wie sich die Dinge, die wir in der Gegenwart erleben, mit Erlebnissen aus der Vergangenheit oder der Zukunft später einmal sinnvoll miteinander kombinieren lassen. Rückblickend aber wird es möglich. Und an dieser Stelle sagt er den berühmten Satz:
Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards.
Und er ruft die Anwesenden dazu auf, genau darin zu vertrauen, dass diese Punkte irgendwann ihren Sinn ergeben. Und auch wenn es zwischendurch mal so ist, dass unsere Intuition, unsere Neugier oder unser Bauchgefühl uns von diesem gewohnten Pfad abbringt, sagt er, dass wir darauf vertrauen können, dass diese Punkte, vorausgesetzt wir folgen unserem Herzen, unserer Intuition, irgendwann ihren Sinn ergeben. Als ich das hörte vor einigen Jahren, war ich inspiriert. Ich fand das eine großartige Rede und ich dachte mir in dem Moment, ja, warum soll ich jetzt eigentlich noch länger warten, um diese Punkte in meinem Leben zu verbinden? Und ich bin ein sehr strukturierter Mensch und ich habe mir dann einfach meinen Lebenslauf vorgenommen und habe ihn sozusagen chronologisch durchgeforstet und habe jede berufliche Station, jedes ja herausragende Projekt oder jede wie auch immer geartete Erfahrung, die mir hängen geblieben ist, notiert, unabhängig davon, ob es schöne oder schlechte Erfahrungen waren, und habe nach etwas gesucht, was diese ganzen Punkte in meinem Lebenslauf miteinander verbindet. Und in diesem Moment wurde mir klar, dass es einen roten Faden in meinem Leben gibt. Und ich möchte an dieser Stelle ausnahmsweise tatsächlich mal kurz aus meinem Buch vorlesen. In diesem Moment verstand ich das Prinzip des roten Fadens in seiner ganzen Bedeutung. Der rote Faden ist ein Produkt unserer Vergangenheit. Er wird aus den unzähligen Erfahrungen geknüpft, die uns über Jahre zu dem Menschen gemacht haben, der wir heute sind. Dazu zählen zum Beispiel ein schmerzhaftes Ereignis als Kind oder ein Erfolgserlebnis als Erwachsener. Jede Erfahrung sagt etwas über uns aus, und wenn wir zurückblicken, können wir wiederkehrende Elemente erkennen. Besonders prägende Muster ziehen sich nicht nur wie ein roter Faden durch unser Leben, sondern enthalten wertvolle Informationen über den Kern unserer Persönlichkeit. Diese Muster können wir ignorieren und als Pinguin versuchen, in der Wüste zu überleben. Oder wir begeben uns auf eine Entdeckungsreise und finden das, was die DNA unserer Persönlichkeit ausmacht. Unser Wasser. Und bevor wir darüber sprechen, wie wir dieses Wasser, wie wir unser Element, wie wir den roten Faden unseres Lebens finden, möchte ich noch etwas ausführlicher darüber sprechen, warum das wichtig ist. Und da sind mir besonders drei Situationen in Erinnerung geblieben, die ich auch in meinem Buch aufgreife. Und ich erzähle an dieser Stelle von Andreas. Andreas kenne ich vom Sport. Und beim Ausdehnen nach einer Sporteinheit erzählte mir Andreas einmal aus seinem Berufsleben. Er erzählte mir, dass es ziemlich stressig war. Er rieb sich da in den Grabenkämpfen in seinem Unternehmen auf und er stand so ein bisschen zwischen den Linien und ihm ging es scheinbar nicht wirklich gut damit. Und er traf dann die Aussage, dass dieser Job einfach nicht mehr sein Ding ist und er sollte sich nach 4 Jahren wohl mal eine neue Herausforderung suchen. Und bei solchen Wendepunkten im Leben werde ich immer hellhörig und werde neugierig. Und ich habe ihn dann gefragt, nach was für einer Herausforderung suchst du denn? Und er entgegnete, ich schau mal, was es am Markt so gibt. Und im ersten Moment ist das eine nachvollziehbare Antwort. Was soll der auch sonst machen? Aber dennoch fragte ich mich später, wie finden wir eigentlich einen Job, der zu uns passt, wenn wir nur schauen, was es am Markt so gibt? Weil ich bin davon überzeugt, um einen Job zu finden, der zu uns passt, sollten wir wissen, was uns ausmacht. Eine zweite Geschichte, ich nenne die Person Beate in meinem Buch. Beate ist eine frühere Kommilitonin von mir und hat sehr fleißig studiert, hat einen guten Abschluss gemacht und es ging dann in ihrer Situation darum, dass sie ins Berufsleben einsteigt. Und einmal trafen wir uns und sprachen darüber und 3 Eckpunkte für den Start ihres Berufslebens standen fest. Sie wollte erstens in der Region bleiben, zweitens sollte der Arbeitgeber ein Familienunternehmen sein und drittens sollte das Ganze ein gutes Startgehalt bieten. Soweit so gut. Und sie erzählte dann im Weiteren von Produkten, die sie cool fand, von Branchen, die sie eher langweilig fand und von Unternehmen, für die sie sich vorstellen könnte zu arbeiten. Und sie erzählte mir davon, dass sie eine Datenbank gefunden hatte, in der jeder Familienbetrieb aus der Region aufgeführt ist und sie hatte begonnen, diese Datenbank zu durchforsten, um ein geeignetes Unternehmen zu finden. Leider entpuppte sich das als ernüchterndes Unterfangen, denn in dieser Datenbank waren natürlich nicht nur die spannenden Familienbetriebe, sondern alle Familienbetriebe, also von der Klempnerei um die Ecke bis hin zum großen Versicherungsunternehmen in der Nachbarstadt. Und irgendwie schien mir das ein bisschen unlogisch. Also es schien mir, als ob sie das Pferd von hinten aufzäume. Und um diese Richtung mal zu wechseln, fragte ich sie damals, worin sie denn gut ist. Und auch wenn das zunächst für ein bisschen Irritation sorgte, weil es war ja eine ganz andere Herangehensweise, antwortete sie später auch auf die Frage, dass sie gut organisieren kann und gut mit Zahlen umgehen kann. Und dann hakte ich nach und fragte, ja, okay, aber was heißt das jetzt konkret? Was bedeutet organisieren und mit Zahlen umgehen? Weil aus meiner Sicht ist es ein großer Unterschied, ob ich eine Familie, eine Feier oder eine Firma organisiere. Und wenn unser Auswahlkriterium für unseren Job schon so oberflächlich ist, wie wahrscheinlich ist es dann, dass wir einen Job finden, den wir mögen, aber nicht lieben? Und das hat mich beschäftigt und ich habe mich im Nachgang zu diesem Gespräch irgendwann gefragt, wie sollen wir eigentlich einen Job finden, in dem wir gut sind, ohne zu wissen, worin wir gut sind? Kommen wir zu einer dritten Anekdote. Ich möchte von Claudius erzählen. Claudius ist der Mitarbeiter eines früheren Kunden von mir. Und nach längerer Studienzeit und vielen freiberuflichen Projekten und vielen kürzeren Ausflügen in verschiedene Angestelltenverhältnisse bei Großkonzernen stand er leider vor der Situation, bei seinem letzten Arbeitgeber nicht über die Probezeit hinausgekommen zu sein. Er stand also ohne Job da. Und wir trafen uns zufällig auf einen Kaffee und ich versuche in solchen Situationen immer einen gut gemeinten Wink des Schicksals zu erkennen und ich versuchte ihn zu ermutigen und sagte, Mensch, Claudius, viele Menschen setzen sich mit persönlichen Fragestellungen nicht auseinander, weil ihnen die Zeit dazu fehlt und du bekommst jetzt ganz viel Zeit geschenkt, um dir endlich mal zu überlegen, was du wirklich machen möchtest. Und wir haben uns dann ausführlicher darüber unterhalten und es zeigte sich dann, dass seine Vita, ja, sehr stark durch Rastlosigkeit und wenig Orientierung geprägt ist. Er interessierte sich für ganz viele Dinge, was häufig aber auch irgendwie ein Zeichen ist dafür, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, wofür man sich interessiert. Und die Anstellung in einem Großkonzern erschien ihm immer wie so ein sicherer Hafen. Das Problem ist, so wie Schiffe nicht für den Hafen gebaut werden, gibt es Persönlichkeiten, die in keinen Großkonzern passen. Und in einem Großkonzern nicht zurechtzukommen, macht Claudius weder zu einem besseren noch zu einem schlechteren Menschen. Aber bislang ignorierte er dieses Muster in seinem Leben, mit großen Organisationen einfach nicht warm zu werden. Und das Spannende ist, dass es ganz unterschiedliche Organisationsformen gibt. Und ein Großkonzern unterscheidet sich in seiner Arbeitsatmosphäre und auch das Arbeitsgefühl in einem Großkonzern unterscheidet sich extrem zum Beispiel von einer NGO, einer Nichtregierungsorganisation oder einem Startup, einer öffentlichen Organisation, einer Stiftung oder einem Familienbetrieb. Und bei Claudius war es in dem Fall so, dass er selbst irgendwann sagte, ja, ich versuche mir da eigentlich etwas zu beweisen, was aber entgegen meiner eigenen Interessen ist. Und dann fiel so diese Aussage, ja, alle anderen schaffen das doch auch. Und ich meine, das hat Eckhard Fehn Hirschhausen ja eben in dem Video so schön gesagt, alle anderen gibt es schon genug. Und ich habe mich, also das war ein weiteres Gespräch, was mich nachhaltig bewegt hat und ich habe mich später gefragt, wie wollen wir uns eigentlich beruflich entfalten, wenn wir in einem vermeintlich sicheren Hafen eine Identität ausleben, die unserer eigentlichen Identität überhaupt nicht entspricht? Und mit diesen drei kleinen Beispielen, mit diesen drei kleinen Anekdoten möchte ich dir zeigen, was es ausmacht, wenn wir den roten Faden unseres Lebens, wenn wir unser Element, wenn wir die DNA unserer Persönlichkeit noch nicht entschlüsselt haben. Das Ergebnis ist, dass wir im Außen nach etwas suchen, was wir nur im Inneren finden können. Und bei beruflichen Entscheidungen führt das in der Regel zu einem sehr waghalsigen Blindflug, bei dem wir irgendwie auf so einen Zufallstreffer hoffen, dass wir so den richtigen Job finden, der zufällig zu uns passt. Aus meiner Sicht erleben wir aber echte Erfüllung nur dann, wenn wir selbst das Steuer übernehmen und uns fragen, wer wir sind, was wir können und warum wir auf dieser Welt sind. Also ich bin überzeugt, dass die Strategie von innen nach außen viel erfolgsversprechender ist. Und anschließend können wir uns dann immer noch Gedanken über Gehalt, Standort oder Produkt- oder Branchenbesonderheiten Gedanken machen. Das ist alles fein. Aber die Kernfrage ist doch, was bin eigentlich ich? Wie ticke ich eigentlich? Um dann zu schauen, was passt zu mir? um ein Beispiel vielleicht aus einer ganz anderen Branche zu nennen. Ein Fußballprofi wie Philipp Lahm hätte sich zum Beispiel auf der Position des Mittelstürmers wahrscheinlich nie entfalten können, weil Philipp Lahm trägt die DNA eines Verteidigers in sich. Und es ist genauso wie wenn du Schuhgröße 41 hast. Die werden die Pumps in 39 nicht passen, egal wie schön du die Pumps findest. Und vielen von uns fehlt einfach dieses Bewusstsein für unsere eigene DNA. Wir wollen Tore schießen, obwohl wir dafür gemacht sind, sie zu verhindern. Und wir wollen Schuhgröße 39 tragen, um irgendjemandem zu gefallen. Dabei tun die Blasen an unseren Füßen ganz schön weh. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir nicht herausfinden, was wirklich zu uns passt, es also auch kein Wunder ist, dass wir häufig sehr kurzsichtige Entscheidungen treffen, unglückliche Beziehungen führen und unseren Job aushalten oder vielleicht auch mögen, aber definitiv nicht lieben. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass die Work-Life-Balance, ja, nicht sehr zielführend ist und schnell ins Abseits gerät, vor allem wenn man sich so eine Pinguin-Geschichte von Eckart von Hirschhausen anhört, weil aus meiner Sicht besteht der eigentliche Balanceakt darin, dass wenn wir das, was wir sind, mit dem, was wir tun, in Einklang bringen, dann fühlt sich unser Leben rund an. Und dieses Gefühl, dass sich etwas rund anfühlt, das ist genau das Gefühl, was das Ziel ist, wenn wir den roten Faden unseres Lebens versuchen zu entdecken oder unser Element finden. Und das setzt einen gut strukturierten und intensiven Reflexionsprozess voraus. Also das fällt einfach, sowas fällt nicht vom Himmel. Dafür müssen wir ein bisschen arbeiten. Und es braucht also eine gut vorbereitete Reise nach innen. Und dadurch, dass ich mir vor ein paar Jahren ähnliche Gedanken gemacht habe und das sehr systematisch und sehr strukturiert und sehr, ja, methodisch aufgearbeitet habe, so ist dieses Kapitel entstanden. Und das ist auch der Grund, also angenommen, der Verlag würde mich zwingen, nur ein einziges Kapitel zu veröffentlichen, dann wäre es dieses. Dann wäre es das Kapitel über den roten Faden deines Lebens, weil aus meiner Sicht gibt es nichts Wichtigeres, als die persönliche DNA zu identifizieren. Und es sind halt so Tools und Techniken dann im Laufe der Jahre zusammengekommen, so dass daraus eine, ja, sehr strukturierte Entdeckungsreise geworden ist. Und diese behandle ich im Buch und die besteht aus 6 Schritten. Im ersten Schritt unternehmen wir eine mentale Zeitreise in unsere Kindheit. Im zweiten Schritt betrachten wir unser Leben als Produkt Lebenszyklus. Vielleicht kennst du dieses Tool aus der Wirtschaft. Wir übernehmen also die Mechanik des Produkt Lebenszyklus. Im dritten Schritt führen wir ein offenes Gespräch, um Feedback zu bekommen. Im vierten Schritt lernen wir vom Igel. Im fünften Schritt blicken wir über den Tellerrand. Und im sechsten Schritt formulieren wir auch unseren roten Faden. Denn eine klare Sprache ist der beste Beweis für klare Gedanken. Und ehrlich gesagt ist es nicht möglich, diese 6 Schritte hier in einem Audioformat zu transportieren. Ich werde in den nächsten Folgen 2 Schritte, zwar den 4. und den 5., also das, was wir von Igeln lernen können und wie wir über unseren Tellerrand blicken können, das werde ich aufgreifen. Alle anderen Schritte sind, das funktioniert einfach nicht im Audioformat. Und ganz abgesehen davon braucht das auch Zeit, bis sich sowas entwickelt. Und im Buch selbst erzähle ich, ja, gebe ich ein bisschen persönlichen Hintergrund. Also ich rede von meinem eigenen roten Faden. Ich erzähle ein wenig, wie sich das so langsam herauskristallisiert hat. Weil genau das ist es. Also es kristallisiert sich langsam heraus und es schärft sich Stück für Stück. Vor allem so eine Formulierung, die schärft sich einfach im Laufe der Zeit. Wie gesagt, sowas fällt nicht vom Himmel. Sowas passiert nicht, wenn man sich mal 5 Minuten hinsetzt und Gedanken macht, sondern da braucht es ein wenig mehr. Und im Buch versuche ich halt die nötige Struktur zu geben, um genau das zu schaffen, um diesen roten Faden deines Lebens oder um dein Element zu identifizieren. Und da mir dieses Thema aber einfach total wichtig ist, gebe ich mir sehr viel Mühe in den nächsten 2 Folgen, ja, 2 zentrale Tools dieser 6 Schritte aufzugreifen. Und ich bin mir sicher, dass das den einen oder anderen schon weiterbringen wird. Für den Moment reicht es also an dieser Stelle und zum Abschluss jeder CEO-Folge möchte ich dir wie gehabt eine Frage stellen. Und ich habe ja davon gesprochen, dass es darum geht, unsere eigene DNA zu entschlüsseln. Es geht darum, den roten Faden unseres Lebens zu finden, um unterwegs einen Filter zu haben, um die Entscheidungen zu treffen und die Beziehungen zu führen, und den Job zu finden, der zu uns passt. Und da würde mich interessieren, wie bist denn du bisher bei beruflichen Entscheidungen vorgegangen? Hast du basierend auf deiner DNA Also auf der DNA deiner Persönlichkeit nach dem passenden Job gesucht? Also von innen nach außen? Oder bist du eher von außen nach innen vorgegangen?